ARD Sounds.
Hi, grüß euch. Entschuldigung, kann ich euch kurz stören?
Welche weltberühmten deutschen Stars fallen dir so ein?
Oh, wow. Heidi Klum natürlich.
Rammstein.
Ich glaube, Angela Merkel ist schon international sehr bekannt.
Til Schweiger.
Elias Mbarek wahrscheinlich.
Matthias Schweighöfer ist doch relativ bekannt, würde ich sagen.
Peter Thiel ist auf jeden Fall sehr bekannt in der Technikbranche.
Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel.
So was Ähnliches hattet ihr wahrscheinlich auch gerade im Kopf, oder?
Arnold Schwarzenegger ist ja auch deutsch, bisschen.
Nena.
Aber ich meine jemand anderen.
Fällt dir ein deutscher Regisseur ein, der weltberühmt ist?
Ich kenne keinen deutschen Regisseur gerade so, einfach so aus dem Stegreif.
Na, fällt mir nichts ein.
Ah, vielleicht ist Til Schweiger Regisseur?
Ja, aber ich habe auch seinen Namen vergessen.
Nee, leider wirklich gar nicht.
Es gibt da einen Namen, der wird in Deutschland in dieser Reihe so gut wie nie genannt. Aber in den USA kennen den alle.
Welcome, please, Werner Herzog.
Werner Herzog.
The greatest filmmaker alive.
Please welcome to the Late Show, Werner Herzog.
Werner Herzog, ein 83-jähriger Deutscher, ist für viele einer der besten Regisseure auf der ganzen Welt. Aber auch als Schauspieler ist er Kult. Er verleiht einem Alien in der Comicserie Rick and Morty seine Stimme.
The entire culture is built around their penises. It's funny to say they're small. It's funny to say they're big.
Und er tritt als Bösewicht in der Star Wars-Serie The Mandalorian auf.
I would like to see the baby.
Werner Herzog hat eine der ikonischsten Stimmen überhaupt. Menschen auf der ganzen Welt feiern ihn dafür. Gerade ist wieder eine seiner Szenen absolut viral gegangen. Ihr habt doch sicher auch irgendwo den Pinguin gesehen, der in sein Verderben watschelt.
Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why?
Vor allem lieben Herzog-Fans die monumentalen Bilder aus seinen Filmen. Fitzcarraldo, Grizzly Man, Nosferatu. Dafür wird er mit Preisen überhäuft. Goldener Löwe in Venedig, Goldene Palme in Cannes, Oscar-Nominierung. Christian Bale, Nicole Kidman, Nicolas Cage, Robert Pattinson. Sie alle haben schon mit Werner Herzog gedreht. Veronika Ferres, die vielleicht bekannteste deutsche Schauspielerin, erzählt uns:
Bei Werner Herzog stehen alle Schauspieler Schlange und ich habe das erlebt. Leonardo DiCaprio, alle standen brav an in der Reihe und wollten mit ihm sprechen. Und ich weiß halt, dass von Kollegen jeder mit ihm drehen würde.
Werner Herzog ist so fame, man kann eine Werner Herzog Actionfigur für 12,39 Euro bei Amazon kaufen. Werner Herzog, einfach deutsche Chuck Norris? Ich glaube ja, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Leute, die wissen all das über Werner Herzog und die vergöttern ihn dafür. Das sind die Werner Herzog Ultras. Aber es gibt da auch eine zweite Gruppe. Wenn man die fragt, ob ihnen der Name Werner Herzog etwas sagt, dann reagieren die so.
Boah, Werner Herzog, nee.
Nee, mir nicht.
Nein, leider nicht.
Mir auch nicht.
Das ist jetzt unangenehm, oder? Weil muss man kennen.
Das sind die Werner Herzog Noobs. Und ganz ehrlich, als ich mich für diesen Podcast umgehört habe, war ich erstaunt, wie viele Herzog Noobs es gibt. Er hat zwar gerade so eine Art dritten Frühling auf Instagram und TikTok, dadurch kennen die Leute jetzt vielleicht den kultigen Pinguin. Aber den Mann dahinter, Werner Herzog, den kennen die allermeisten Menschen in Deutschland nicht. Wie kann das eigentlich sein? Werner Herzog ist im Ausland eine absolute Legende und wird auch heute mit über 80 immer noch bigger und bigger. Aber in seinem eigenen Heimatland, hier in Deutschland, da kennt ihn kaum noch jemand. Das ist doch weird, oder? Das ist Werner Herzog. Zu groß für Deutschland. Folge 1. Lügner unter sich. Mein Name ist Max Osenstädter. Ich bin Journalist und ich nehme euch in den nächsten 6 Folgen mit auf meine Reise vom Werner Herzog Noob zum Ultra. Denn ihr müsst wissen, ich bin kein Filmfreak und kein Kulturnerd. Bis vor kurzem hatte ich selbst nicht so viel Ahnung von Werner Herzog. Also, ich wusste schon, wer er ist, ungefähr seit 2012. Da war ich kurz vor dem Abi und jemand hat mir einen YouTube-Link geschickt. Zu einer legendären Szene. Und wie einige von euch bestimmt auch, habe ich Werner Herzog vor allem damit verbunden.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Leck mich doch am Arsch!
Diese Szene, über die ich Werner Herzog kennengelernt habe, werden wir uns noch ganz genau anschauen. Denn sie spielt eine entscheidende Rolle in dem Mythos, der um Werner Herzog über die Jahrzehnte entstanden ist. Und genau den will ich euch in diesem Podcast näher bringen. Ich will verstehen, warum die Ultras Werner Herzog so abgöttisch feiern. Und wie es sein kann, dass es so viele Noobs gibt, vor allem in Deutschland, die ihn überhaupt nicht kennen. Ich bin über ein Jahr lang ins Werner Herzog Rabbit Hole gestiegen. Wahrscheinlich tiefer als jeder Ultra überhaupt. Weil ich will auch ein bisschen an seiner Legende kratzen. Und mal schauen, was darunter zum Vorschein kommt.
Das ist typisch Herzog, weil er erzählt, das muss gar nicht stimmen, aber das muss so im Film sein.
Ich habe mit Leuten gesprochen, die jahrzehntelang fleißig an der Ikone mitgestrickt haben, die aber kaum jemand kennt.
Er hat viel behauptet. Er hat viel behauptet und da ist er auch grauenvoll stolz drauf. Je mehr Behauptung, umso besser.
Dieser Podcast wird keine reine Heldenverehrung, sondern eine wilde Achterbahnfahrt.
Mein Leben lässt sich nicht in Etappen abwickeln. Das geht wüst eigentlich dahin.
Ich habe mich über ein Jahr lang mit Werner Herzog beschäftigt und dabei auch echt viel über mich selber gelernt. Darüber, warum ich so gern Geschichten erzähle. Darüber, dass es mehr gibt als reine Fakten, wie ich sie als Journalist jeden Tag recherchiere. Und darüber, dass es manchmal auch echt okay ist, an Wunder zu glauben. Ich verspreche euch eins. Egal, ob ihr Werner Herzog Ultras, Noobs oder irgendwo dazwischen seid, in den 6 Folgen dieses Podcasts werdet ihr Stories hören, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Und ihr werdet eintauchen in eines der spannendsten und literally unglaublichsten Leben überhaupt. Es gibt ja diese eine Geschichte, die erzählt Werner Herzog sehr gerne, wenn es um die Frage geht, wie das eigentlich alles angefangen hat mit ihm und dem Filmmachen. Es ist Anfang der 60er. Werner Herzog ist gerade mit der Schule fertig und will unbedingt Filme machen. Aber er hat keine Kohle, also muss er kreativ werden, wie er 2025 im Interview mit der CBS-Sendung 60 Minutes erzählt.
One day I saw this camera room and nobody was in there and I took one and tested it, walked out and they never noticed that a camera was missing. It was more expropriation than theft.
Das ist so eine ganz, ganz typische Herzog-Geschichte. Angeblich klaut er als Student in den 60ern eine Kamera aus dem Münchner Institut für Film und Fernsehen oder wie er es nennt, er enteignet die Kamera, weil er es als Naturrecht empfindet, sie ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückzuführen, also Filme auf ihr zu drehen.
You have to have a certain amount of, I say, good criminal energy.
To make a film.
Sometimes, yes, you have to. You have to go outside of what the norm is.
Und es ist doch auch eine geile Story, oder? Ein Student klaut eine Kamera aus einem eingestaubten Institut, dreht auf ihr seine ersten Filme und wird zu einem der gefeiertsten Regisseure der Welt. Die Geburtsstunde von Hollywood Herzog. Ob das jetzt wirklich exakt so passiert ist? Ach, wen interessiert es denn Jahrzehnte später? Und ist es überhaupt wichtig?
Deep in my heart, I'm a wild storyteller.
Werner Herzog ist ein wilder Geschichtenerzähler. Und das haben er und ich gemeinsam. Gut, er ist vielleicht der beste Geschichtenerzähler der Welt und ich, naja, nicht. Aber ich lieb's auch, Geschichten zu erzählen. Ich mach das schon mein ganzes Leben, seit dem Kindergarten. In meinem Zeugnis aus der 2. Klasse steht literally:
Beim Aufschreiben von Geschichten, die er wortgewandt und ausführlich verfasst, entwickelt Maximilian eine lebhafte Fantasie. Maxi, deine lustigen Geschichten am Morgen gefallen mir besonders.
Boom, das ist gutes Storytelling. Das Ding ist, nicht alle feiern meine lebhafte Fantasie so sehr wie meine Lehrerin. Es ist Samstagabend. Ich bin gerade mit einem meiner besten und ältesten Freunde unterwegs, Daniel. Wir stehen gerade vor einer Kneipe in München. Wir haben schon ein paar Runden Darts gespielt und auch ein paar Bier getrunken. Und genau an solchen Abenden, da nennt mich Daniel gerne mal...
Notorischer Lügner.
Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unangenehm, wenn man von seinem besten Kumpel als notorischer Lügner bezeichnet wird. Vor allem als Journalist. Aber gut, Daniel findet, dass von mir beim Geschichtenerzählen
kleine für den
Hörer nicht entscheidende Details ausgetauscht werden, dazu erfunden werden, ausgeschmückt werden, was die Geschichte unfassbar unterhaltsam macht, die aber erstunken und erlogen sind.
Erstunken und erlogen?
Daniel zieht mich damit schon seit Jahren auf. Und mich hat das ehrlicherweise eine Weile echt geärgert, das mit dem notorischen Lügner. Weil das stimmt so ja nicht. Es ist eher so, dass es mir beim Geschichtenerzählen halt immer um die Pointe geht, um gutes Storytelling. Ob das jetzt um 12.30 Uhr oder um 12.45 Uhr passiert ist, who cares? Naja, Daniel cares.
Ich bleib gern bei den Fakten und fühle mich schnell auf den Schlips getreten. Und deswegen bist du für mich ein notorischer Lügner.
Warum bist du noch mit so einem notorischen Lügner befreundet? Wieso hast du einen notorischen Lügner zum Patenonkel deines Kindes gemacht?
Weil er die besten Geschichten erzählt.
Ja, okay, das freut mich.
Ich verstehe ja, was Daniel da meint. Beruflich geht's mir ja genauso. Ich arbeite als Journalist für die ARD. Es ist mein Beruf, Fakten zu checken und einzuordnen. Aber privat? Naja, dann nehme ich's nicht so genau. Meine Stories hören ja auch nur 10 Leute in der Kneipe. Aber Werner Herzogs Geschichten, die lesen, hören und sehen Millionen von Menschen. Und Herzog sagt über sich:
I modify facts to such a degree that they resemble truth more than reality.
Dieses Zitat, dass Herzog die Fakten so verändert, dass sie wahrhaftiger werden als die Realität, das stammt ursprünglich nicht von Werner Herzog selbst. Aber er liebt es und er bringt es immer wieder, wenn es um seine Haltung zum Thema Fakten geht.
Yes, I do things that are against the textbook. When you look at the films that are playing on television, they would never.
Herzog sagt, ihm geht's um was anderes als die Wahrheit der Buchhalter und der Faktenchecker.
Let them fact check to their death.
Er will zu einer tieferen Wahrheit vordringen, die hinter Bildern und Geschichten steckt. Herzog nennt das ekstatische Wahrheit.
I've always been after what I call an ecstatic truth, an ecstasy of truth.
Genial. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich selbst und meine Art, Geschichten zu erzählen, besser verstanden. Danke, Werner.
You're very welcome.
Wer verstehen will, wo der Mythos Herzog und seine ekstatische Wahrheit herkommen, der muss sich auf eine Reise machen. In ein kleines bayerisches Bergdorf. So. Direkt an der Grenze zu Österreich.
Jetzt geht's rechts weg.
Sachram.
Crazy. Also, dass wir heute noch so richtig wandern, habe ich auch nicht auf meiner Bingo-Liste gehabt.
Hier kämpfe ich mich gerade mit einem Kollegen einen schmalen Waldweg hoch. Ich kenne die Gegend ganz gut. Ich bin selber nur ungefähr 50 Kilometer von hier aufgewachsen, in einem noch kleineren Dorf.
Hui!
Und jetzt suche ich einen etwas versteckten Ort. Einen Ort, der eine wichtige Rolle im Leben von Werner Herzog spielt. Ihr müsst wissen, Werner Herzog hat da diese Theorie. Er glaubt, dass jeder Mensch eine Seelenlandschaft hat. Eine Landschaft, die das Innerste eines Menschen perfekt beschreibt. Wer wissen will, wie Werner Herzogs Seele aussieht, der muss einem kleinen Bach folgen, immer dem Rauschen hinterher. Es wird lauter und lauter und lauter, bis man endlich davor steht.
Wow. Das kann ich mir wirklich extrem gut vorstellen, auch wie man als kleines Kind vor diesem Wasserfall steht und sich denkt, wow. Das muss der größte Wasserfall der Welt sein.
Der Wasserfall ist, würde ich sagen, 12 Meter hoch, vielleicht 15. Er liegt in einer Schlucht, ringsherum riesige Felsen. Hier scheint gerade keine Sonne und ich glaube auch nicht, dass hier jemals viel Sonne hinkommt.
Für mich ist das eine Landschaft, die ist irgendwie tiefgründig, mysteriös, wild.
Das ist einer der wichtigsten Orte im Leben von Werner Herzog. Er ist hier aufgewachsen, aber nicht nur das. Dieser Wasserfall ist seine Seelenlandschaft. In der Doku Radical Dreamer sagt er sogar, dieser Wasserfall ist Werner Herzog.
That's where I belong. That's my landscape. That's me.
Wenn ich so drüber nachdenke, wird meine Seelenlandschaft sogar ziemlich ähnlich aussehen. Naja, nur halt nicht ganz so finster.
Im Dunkeln oder in der Dämmerung wäre ich jetzt ungern. Also ich würde schon sagen, wenn das deine Seelenlandschaft ist, dann hast du auf jeden Fall auch Abgründe und irgendwelche Tiefen, die es zu ergründen gibt.
Ich gehe den Waldweg zurück, runter ins Dorf. Weg vom Rauschen, vom Kalten und Düsteren. Ich denke darüber nach, wieso Herzogs Seelenlandschaft so tief und dunkel ist. Und ich glaube, das hat mit der Zeit zu tun, in der er aufgewachsen ist. Werner Herzog wurde 1942 in München geboren. Und als er erst 2 Wochen alt war, ist das Haus, in dem er geboren wurde, bombardiert worden. Die Familie hat es nur knapp überlebt. Seine Mutter ist dann mit ihm und seinen beiden Brüdern aufs Land geflohen, nach Sachram. Und ist dort bei Bekannten untergekommen, auf einem Bauernhof, hinter dem ein kleiner Waldweg zu einem gewissen Wasserfall führt. Als ich vom Waldweg abbiege, nach Sachrang, ist es wieder hell. Die Sonne scheint. Sachrang ist echt ein abgelegenes, verschlafenes Dörfchen und ich wette, keiner, der hierher kommt, würde ahnen, dass hier eine Hollywood-Legende aufgewachsen ist. Es ist wirklich wunderschön hier. Das Dorf ist links und rechts umringt von Bergketten. Es gibt einen kleinen Dorfladen, eine Touristeninfo und verstreut in den Berghängen viele kleine Bauernhöfe. Es sind kaum Leute auf der Straße und die wenigen, die ich treffe, starren gleichermaßen skeptisch und neugierig auf mein ARD-Mikro. Aber zum Glück habe ich einen Ass im Ärmel.
Entschuldigung für den Überfall, Usenstädter. Servus, freut mich.
Ich red bayerisch. Also manchmal zumindest. Ich packe meinen Dialekt gerne aus, wenn ich merke, dass Leute eher schüchtern und verschlossen sind. Wenn sie hören, dass ich denselben Dialekt spreche, dann tauen sie ein bisschen auf und erzählen mir ihre Geschichte.
Aber Sie kennen den nur, oder?
Ja, ich kenne den. Ja, der Werner war ja erstens einmal so einmal neugierig war er halt. Und ein super Kollege, ein super Typ war das. Also wirklich war er.
Menschen wie Rainer Stekowski.
Egal, was gewesen ist. Ich kann mich nie erinnern, dass wir jemals einmal gestritten haben oder irgendwas.
Rainer hat als kleiner Junge die ersten Schuljahre zusammen mit Werner Herzog verbracht. Die zwei waren beste Freunde. Sie waren sogar zusammen an Herzogs Wasserfall.
Aber hat der Wasserfall nur irgendwie besondere Bedeutung gehabt für den Herrn Herzog?
Nein, nicht. Das war eigentlich nur zum Sprühen war
das. Das ist doch geil, oder? Wie unterschiedlich zwei Menschen ein und dieselbe Sache wahrnehmen können. Werner Herzog macht den Wasserfall zum Mythos, zur Seelenlandschaft. Und für Rainer ist derselbe Wasserfall halt einfach nur ein Wasserfall, wo man als Kind spielt. Wobei, eine wichtige Bedeutung hatte der Wasserfall dann doch für Rainer.
Gespielt und ein bisschen gefischt nebenbei, wenn was hergegangen ist, haben wir mitgenommen. Mhm.
Damit sie aber auch was zum Essen haben, oder?
Ja, oh, da haben wir nicht geschimpft worden. Wenn wir was zu essen anbracht haben, haben wir nicht geschimpft worden.
Wenn Rainer und Werner Fische aus dem Bach nach Hause gebracht haben, wurden sie nicht fürs zu spät kommen geschimpft. Ihr müsst wissen, sowohl Werner als auch Rainer sind in extremer Armut aufgewachsen. Vielleicht kennt ihr diese Storys ja auch von euren Großeltern oder euren Eltern. Ich kenne solche Geschichten jedenfalls von meiner Oma.
Wir haben alle Baufers gewesen. Wir haben keine Schule gehabt. Mhm. Wir haben nichts. Die haben nichts gehabt, die Leute.
Und auch Werner Herzog erinnert sich noch gut an diese Zeit, ohne Schuhe und ohne Essen. Sie hat ihn geprägt, wie er der Late-Night-Legende Conan O'Brien in dessen Podcast Conan Needs a Friend erzählt.
I was born in the middle of Second World War. I know what hunger is. Yeah. I was hungry. 2.5 years. And that's my strongest memory, being really hungry.
Wenn Herzog und seine Brüder so richtig hungrig waren, dann haben sie gejammert und am Rock ihrer Mutter gezogen.
My mother, when we were tugging at her skirt and we were kind of wailing and we are hungry and give us something to eat.
An einen Moment erinnert sich Herzog bis heute.
I remember that moment. She spins around, completely collected and calm. She says to us, shut up children, shut up boys. If I could cut it out of my ribs, I would cut it out of my ribs, but I can't.
In seiner Autobiografie Jeder für sich und Gott gegen alle schreibt Herzog über sich und seine Brüder:
Wir lernten in diesem Augenblick niemals mehr zu jammern.
Herzog Herzogs Seelenlandschaft zu kennen, zu wissen, wo er herkommt und unter welchen Umständen er aufgewachsen ist, ist eine super wichtige erste Erkenntnis für diesen Podcast. Was ich daran besonders spannend finde, ist, was Leute wie Werner Herzog oder Rainer Stikowski antworten, wenn man sie fragt.
Aber da haben Sie sonst immer gute Kindheit gehabt?
Ja, auf alle Fälle. Ich kann jetzt nicht jammern, dass uns was abgegangen ist.
Aus heutiger Sicht klingt es echt verrückt, wenn man an den Hunger und die Bomben denkt. Aber wie sein Kumpel Rainer, sagt auch Werner Herzog, meine Kindheit, die war super. Es gibt da eine Doku, die Herzog über sich selbst gedreht hat. Selbstporträt aus dem Jahr 1986. Und darin erzählt er,
1945, da sind letzte Soldaten der deutschen Wehrmacht in die Berge geflüchtet, haben Zivilkleider angezogen und ihre Waffen im Wald weggeworfen. Und wir haben als Kinder Maschinenpistolen im Wald gefunden und haben damit gespielt. Also ganz gefährlich eigentlich. Unsere Mutter ist schier vor Angst gestorben manchmal. Aber es war eine sehr, sehr schöne Kindheit, die wir hatten.
Nach seiner Kindheit in Sachrang zieht Herzog mit seiner Family zurück nach München. Und irgendwann in dieser Zeit, im Teenageralter, wird ihm schlagartig klar: Ich will Filme machen. Das ist mein Schicksal. Er schreibt ein Exposé für einen Film, schickt es einer Produktionsfirma. Und die findet es gar nicht mal so schlecht. Es gibt da nur ein Problem. Herzog ist 15 und hat Schiss, dass ihn die Filmproduzenten nicht ernst nehmen. Er versucht alles, um dort nicht persönlich auftauchen zu müssen. Er schreibt Briefe, führt sogar das allererste Telefonat seines Lebens. Aber es hilft nichts. Herzog muss zu den Produzenten.
Ich wollte mich vorstellen, kam aber nicht dazu, weil einer der Produzenten laut auflachte und sich auf die Schenkel schlug. Der andere stand auf und lachte in meine Richtung. Ah, der Kindergarten will jetzt auch schon Filme machen. Ohne auch nur einen Laut von mir gegeben zu haben, wandte ich mich auf dem Absatz um und ging. Ich vergeudete keine Sekunde damit, mich verletzt zu fühlen. Ich dachte nur, das sind Cretins, die von nichts eine Ahnung haben. Meine Entschlossenheit stählte sich nur weiter in meinem Inneren.
Im Nachhinein, sagt Herzog, ist er sogar dankbar dafür, dass daraus nichts geworden ist. Er gründet einfach seine eigene Filmproduktionsfirma. Mit 20. Nebenbei studiert er, aber nur zur Tarnung. Herzog will Filme machen. Und seine ersten Filme, die dreht er dann eben auf dieser Kamera, die er aus dem Münchner Filminstitut klaut. Enteignet, sorry. Natürlich will ich in diesem Podcast auch mit The Legend himself sprechen und ihn zu ein paar seiner Mythen und ekstatischen Wahrheiten befragen. Also habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Und Werner Herzog, der weltberühmte Regisseur, hat mir tatsächlich geantwortet. Mit einer stinknormalen Gmail-Adresse.
Lieber Max Osenstädter, vielen Dank für Ihren Vorschlag. Ich brauche dabei gar nicht genau hinzusehen, um zu wissen, dass das nichts für mich ist. Ich habe mich zu meinen Filmen wieder und wieder geäußert und das hat nichts daran geändert, dass Deutschland nicht weiß, was mit mir anzufangen.
Danke fürs Einsprechen an meinen Kollegen Johannes, dem ich eine solide 7 von 10 auf der Werner Herzog Impersonator-Skala gebe. Ziemlich iconic, dass Herzog eine Gmail-Adresse hat. Und ziemlich schade, dass er mir kein Interview geben will. Aber mal ehrlich, Herzog hätte doch auch nicht so schnell aufgegeben, oder? Jeder, wirklich jeder, der ihn kennt und mit dem ich spreche, rät mir, probier's einfach weiter. Irgendwann sagt er zu, sogar seine Ex-Frau.
Ran an den Speck, fliegen Sie nach L.A. und knüpfen Sie sich ihn vor.
Okay, ich weiß nicht, wie die sich das genau vorstellt. Ich kann ihm ja schlecht vor seinem Haus auflauern. Also schreibe ich ihm weiter E-Mails, warte auf Antworten und mache mich erstmal selbst auf die Suche nach der Wahrheit hinter dem Mythos Werner Herzog. Und dieser Mythos, der beginnt so richtig etwa 15 Jahre, nachdem Herzog seine erste Kamera geklaut hat. Wir sind an einem Filmset, mitten im Dschungel. An den Klamotten und Bärten der Crew sieht man, dass es die späten 70er oder frühen 80er sein müssen. An ihnen erkennt man auch, dass es wahnsinnig heiß und feucht sein muss. Man kann den Schweiß fast durch den Bildschirm riechen. Alle wirken fertig. Auch ein hagerer Typ mit dickem, blonden Schnurrbart. der Produktionsleiter Walter Sachser. Ihm gegenüber ein strohblonder Wuschelkopf im weißen Anzug. Und der eskaliert gerade komplett.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Leck mich doch am Arsch!
Das ist Klaus Kinski.
Diesmal schlage ich ihn, die Fasslauf hat sie nicht verlassen.
Minutenlang wütet Kinski vor sich hin, beobachtet von zig indigenen Statisten, die einfach nur lost in der Gegend rumschauen. Walter Sachser gibt ordentlich Kontra.
Was schlage ich zusammen,
du? Nur, wenn du zu frech wirst.
Man checkt gar nicht so wirklich, um was es da gerade geht. Aber das ist wie so ein Autounfall. Man will nicht hinschauen, aber man kann auch nicht wegschauen, wenn Kinski ausrastet.
Pass mal auf, du. Ich mache Wirbel in Amerika. Pass mal auf, du. Daran war nicht zu enden, dumme Sau. Hast du so ein Arschloch? Existierst du überhaupt nicht für mich? Ne?
Nur ein Typ bleibt ganz ruhig in der Szene. Man sieht ihn in dem Film. Ein junger Mann mit braunem Schnauzer und Bandana. Er beugt sich unbeeindruckt runter und zupft an seinen Sandalen, während Kinski neben ihm tobt. Und dann hört man ihn auf einmal aus dem Off.
Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte.
Vielleicht habt ihr es ja erkannt. Das ist die Filmszene aus Mein liebster Feind, die mir irgendjemand geschickt hat, damals kurz vor dem Abi. Der Anfang meiner Reise vom Werner Herzog Noob zum Werner Herzog Ultra. Das Video ist ein absolutes YouTube-Classic mit knapp 1 Million Views. Und die Leute in den Kommentaren feiern den Ausschnitt.
Ja, Kinski an einem entspannten Tag.
Ich kann's nicht oft genug sehen. Zu geil.
Noch heute gibt es in dem Dschungel Papageien, die laut "Leck mich doch am Arsch, du dumme Sau!" rufen.
Ich weiß auch noch, dass ich mit 18 das Video damals ziemlich funny und kultig fand. Aber wenn ich mir das Video heute so ansehe, dann zeigt's für mich vor allem eins. Was für ein wahnsinniger Druck auf allen Beteiligten lag. Wie krass dieser Dschungeldreh wirklich war, das habe ich auch erst gecheckt, als ich mir Herzogs ganze Doku Mein liebster Feind angeschaut habe.
Am Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss, boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Lasst ihn mir, lasst ihn mir.
Was ist damals im Dschungel passiert, dass sich Leute die Fresse anschlagen wollen und indigene Statisten Mordpläne schmieden? Wer Werner Herzog wirklich verstehen will, der muss verstehen, was an diesem Set passiert ist, im Dschungel Ende der 70er. Weil was hier gedreht wird, ist der zentrale, der entscheidende Film in Werner Herzogs Karriere. Fitzcarraldo. Das Problem ist nur, Werner Herzog will ja nicht mit mir sprechen. Und Klaus Kinski, der Wüterich, ist 1991 gestorben. Bleibt eigentlich nur noch der Produktionsleiter mit dem Schnauzer, Walter Sachser, der angeschrien wird.
Die Zuchthausnarbe, du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen?
Und ordentlich zurückfeuert.
Kriegst du nichts mehr zu fressen, kannst du deine eigene Scheiße fressen.
Walter Sachser lebt angeblich immer noch in Peru. Das haben mir zwei Freunde erzählt, die vor ein paar Jahren durch Südamerika gereist sind und dabei zufällig bei Walter Sachser gelandet sind. Er betreibt da wohl noch ein Hotel in der Dschungelstadt Iquitos, da wo Fitzcarraldo gedreht wurde. Also, ab nach Iquitos. Ich bin nicht selber nach Iquitos geflogen, aber mein Kollege Klaus war dort, um Walter Sachser zu finden. Er hat mir erzählt, dass die Stadt auch heute noch ein absolut stranger und magischer Ort ist. So eine Art Insel mitten im Dschungel mit 400.000 Einwohnern. Es gibt keine Straße nach außen. Man kommt also nur mit dem Flugzeug hin oder mit dem Schiff über den Amazonas. Iquitos ist wirklich eine wilde Mischung aus schön, heruntergekommen, extrem heiß und sehr weird. Im Zentrum laufen auch ein paar Verpeilte rum, die hier extra für eine Ayahuasca-Zeremonie hergeflogen sind. Iquitos ist der perfekte Ort für einen Werner Herzog-Film. Und am Rand von Iquitos steht immer noch dieses Haus, in dem Werner Herzog damals sein Filmhauptquartier hatte. Heute ist es ein Hotel und heißt Casa Fitzcarraldo. Die Casa Fitzcarraldo ist wie eine Oase im irren Stress von Iquitos. Man geht durch eine Tür in einen riesigen Innenhof. Alles grün mit Bäumen und Dschungelpflanzen. Es gibt da einen Pool und eine etwas runtergerockte Bar. Und vor der sitzt Walter Sachser. 78 Jahre alt, aber immer noch ziemlich verwegen. Er ist schlank, trägt ein offenes Hemd. Sein Schnurrbart ist immer noch genauso mächtig wie damals, 1980, nur eben in weiß. Und er hat so eine Ausstrahlung. Hier bin ich der Chef. Das hier ist mein Reich. Früher war er der Produktionsleiter von Werner Herzogs Filmen. Also der Typ, der alles organisiert.
Also ich habe natürlich auch sehr viel erlernt in den 30 Jahren, wo ich Filme mache, wie man Filme macht und was man machen kann und was man nicht machen kann und was man machen soll.
Er war bei den wichtigsten Filmen von Herzog Produktionsleiter. Und egal, mit wem ich für diesen Podcast spreche, alle sagen das Gleiche über Walter Sachser. Dass er ein Sturkopf ist, der sich gerne auch mal mit Leuten anlegt und der kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber auch, dass er der beeindruckendste Produktionsleiter ist, den man sich vorstellen kann. Gut organisiert, mutig und kreativ. Er hat die Drehs im Dschungel gemanagt, die Logistik gemacht, alles mehrere Jahre lang vorbereitet und dann viele Monate mit Herzog und Kinski im Urwald verbracht. Genau da ist auch die berühmte Ausraster-Szene passiert. Sachser erinnert sich daran.
Ich weiß auch nicht, um was es ging. Irgendwas ging es. Er fing an rumzuschreien und da bin ich hin zum Kinski und habe gesagt, jetzt hör auf rumzuschreien, dass diese Leute sind das überhaupt nicht gewohnt. Und da ist er auf mich los. Und habe dann halt auch gesagt, also führ dich nicht so auf oder weiß der Kuckuck und fress deine eigene Scheiße.
Überhaupt lässt diese Zeit im Dschungel Sachser bis heute nicht so wirklich los. Nicht wegen dem tobenden Kinski, sondern wegen Herzog.
Ich träume immer noch viel von Herzog. Also, wenn ich irgendwas träume, da früher oder später kommt er dann auch noch irgendwie da drin vor.
Fitzcarraldo, der Film, den sie 1982 nach über 3 Jahren Arbeit fertig gedreht haben, ist absolut legendär. Nicht, weil der Film so großartig ist. Also, das ist er schon, aber das ist nicht unbedingt der Punkt. Fitzcarraldo ist so legendär, weil es ein Wunder ist, dass er überhaupt gedreht wurde. Weil das, was Herzog da machen wollte, eigentlich unmöglich war. Der Film spielt im späten 19. Jahrhundert, im Dschungel von Peru. Die Hauptfigur, Fitzcarraldo, hat einen völlig irren Plan. Ein Schiff über einen Berg zu ziehen. Von einem Nebenfluss des Amazonas in einen anderen. Und für Werner Herzog ist klar, er will das wirklich machen. Kein Modell nachbauen und das Ganze im Studio drehen, wie das wirklich jeder andere Filmemacher der Welt machen würde. Nein. Werner Herzog will für seinen Film ein echtes Schiff über einen echten Berg ziehen, im echten Amazonas-Dschungel. Und diese Aktion, ein Schiff über einen Berg zu ziehen, das ist so ein mächtiges Bild. Das ist so unsinnig und gleichzeitig irgendwie wahnsinnig poetisch, dass es das entscheidende Bild von Werner Herzogs Karriere wird. Und Herzog erkennt das selbst schon ganz früh. Er sagt damals in einem Interview:
Das Merkwürdige dabei ist ja, dieser ganze Film oder diese Geschichte ist ja fast wie ein Traum. Da hat einer Mut zu seiner eigenen Fantasie und zu seinen eigenen Träumen und setzt es tatsächlich in Tat um, in wirkliche Tat. Und als Zuschauer sehen Sie und wissen Sie in jedem Detail, schmeckt man das heraus, da ist ein wirkliches Schiff überm Berg. Und Sie glauben es gar nicht, Sie wagen es nicht zu glauben. Und dann kommen plötzlich Bilder, wie dieses Schiff im Nebel auf diesem Berg hängt. Und auf einmal hat man das Gefühl, das hat sich in einen Traum zurückverwandelt.
Das Problem ist nur, so ein echtes Schiff über einen echten Berg zu ziehen, ohne Tricks und ohne das Schiff zu schrotten, das ist eigentlich komplett unmöglich. Weil dieses Schiff ist halt ein richtiger Flussdampfer mit Motor und 300 Tonnen Gewicht. So ein Schiff über einen Berg zu ziehen, das hat noch nie jemand versucht. Warum auch? Und so wird Fitzcarraldo schon während der Dreharbeiten Ende der 70er eine Sensation. Die Dokumentarfilmer Les Blank und Maureen Gosling drehen sogar eine Doku über die Dreharbeiten. Ein Film über einen Film. Burden of Dreams.
He said that Les and I were there for 2 weeks.
Das ist Maureen Gosling.
Twice I corrected him on that in public and told him, no, Werner, we were there for 3.5 months.
Sie war damals 3,5 Monate mit im Dschungel dabei und hat die Doku über den Dreh von Fitzcarraldo gemacht. Neben der Doku gibt es auch noch hunderte Presseberichte, schon lange bevor der Film überhaupt rauskommt. Einfach weil das so eine irre, unmögliche Aktion ist.
Das hat eigentlich niemand geglaubt, dass das möglich sein wird.
Nicht nur für Herzog, sondern auch für Walter Sachser ist der Dreh von Fitzcarraldo das Größte, was er jemals in seinem Leben gemacht hat. Mehrere Jahre lang hat er hier gelebt, in Iquitos und draußen im Dschungel. hat den Film vorbereitet und schließlich den Dreh organisiert. Das war eine krasse Aufgabe. Im Drehbuch von Fitzcarraldo sind viele Massenszenen vorgesehen, mit hunderten von indigenen Statisten. Die muss man ja auch erstmal anheuern, bezahlen und verköstigen. Und habe ich schon erwähnt, dass da noch ein Schiff über einen Berg gezogen werden soll?
Und nur dank mir sind wir so weit gekommen. Und wenn da jetzt das Schiff nicht drüber kommt, dann sind wir am Arsch.
Walter Sachser und Werner Herzog sind heute keine Freunde mehr. Und zwar wegen der alles entscheidenden Frage. Wer hat das Schiff über den Berg gezogen? Herzog spricht in Interviews immer davon, dass er das gemacht hat. In einer öffentlichen Rede sagt er sogar mal,
ein Schiff über einen Berg zu bringen, um das verständlich zu machen, hätte eigentlich außer mir nur einer fertig gekriegt, Ludwig II.
Das Ding ist, Walter Sachser sieht das ein bisschen anders.
Herzog hat eigentlich überhaupt nicht teilgenommen an diesem Schiffzug. Der hat eigentlich überhaupt nicht, der wusste auch nicht, was wir machen.
Jungs, streitet euch nicht. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Als Drehort für die Schiffaktion hat Herzog einen Ort ausgewählt, der etwa so weit von Iquitos entfernt liegt wie Barcelona von Berlin. Im allertiefsten Urwald.
Sie müssen sich eine Situation vorstellen, wo Sie im Urwald sind, in einem Urwaldcamp, 1400 Kilometer von der nächsten größeren Stadt entfernt, in dem Fall Iquitos, wo Sie also eine Taschenlampenbatterie kaufen konnten oder von wo man aus auch tatsächlich irgendwann mal ein Telefonat durchbekam.
Hier gibt es zwei Flüsse, die sich fast berühren, die nur von einem dünnen Stück Land getrennt werden. Hier will Herzog den Urwald roden und das Schiff über den Berg ziehen. Und er will die lokale Bevölkerung anheuern. Die Indigenen vom Volk der Aguaruna, die hier in kleinen Dörfern am Amazonas leben. Als Arbeiter und als Statisten. Das Problem ist nur, die Aguaruna haben ganz andere Ideen. Im Sommer 1979 sind Sachser und Herzog noch ein Team. Sie beginnen ein Camp im Dschungel aufzubauen. Da, wo sie das Schiff über den Berg ziehen wollen. Auf einer großen Lichtung errichten die Arbeiter Hütten, dazu eine Küche und eine kleine Krankenstation für Notfälle. In der Doku Burden of Dreams gibt es einige Szenen aus diesem Camp. Die Stimmung am Set wirkt abenteuerlich und irgendwie fröhlich. Herzog schaut sich mögliche Drehorte an, fährt mit dem Boot durch die Gegend und spielt Fußball mit den Arbeitern. Aber das Verhältnis zu den Aguaruna, die in der Gegend leben, ist kompliziert.
He was just thinking of the land. He wasn't thinking about who he's going to be dealing with.
Die Dokumentarfilmerin Maureen Gosling sagt, Werner Herzog hat sich den Drehort nur aus geografischen Gründen ausgesucht. Ihm war wohl nicht klar, in welche Situation er dort hineinkommt.
He didn't realize that this might be the most militant tribe in Peru and that they had a reputation of being very militant.
Die Aguaruna sind ein sehr kämpferisches Volk. Sie sind stolz darauf, dass sie nie kolonisiert wurden. Nicht von den Spaniern und auch nicht vom modernen Staat Peru. Als Herzog seine Drehgenehmigung zeigt, sind die Aguaruna wenig beeindruckt. Vor allem dieser eine Typ, der kommt auch in Goslings Burden of Dreams vor. Ein indigener Aktivist, jung, mit rotem Pulli und einer 70er-Jahre-Sonnenbrille. Evaristo Nukwak, der Anführer eines neu gegründeten Rates der Aguaruna und Huambisa. Das sind die beiden indigenen Gruppen, die in der Gegend leben. Evaristo Nukwak sagt, Herzog und sein Team wollen hier filmen und dann in Europa zeigen, wie die Indigenen ausgebeutet wurden und umgebracht wurden. Von Carlos Fermín Fitzcarrald, dem historischen Vorbild von Herzogs Filmheld Fitzcarraldo. Und er sagt, die Indigenen hätten einfach keinen Bock, so dargestellt zu werden. Evaristo Nukwak ist selbstbewusst, also richtig selbstbewusst. Und er verkündet, die ganze Gegend steht jetzt unter indigener Selbstverwaltung. Und das Filmteam ist nicht erwünscht. Er und seine Leute verbieten den Dorfbewohnern weiter für Herzog zu arbeiten. Die, die es trotzdem tun, werden von Evaristo bedroht. Und gleichzeitig werden auf einmal die wildesten Gerüchte in Umlauf gebracht. Herzog und Sachser planten angeblich, einen Kanal zwischen den beiden Flüssen zu graben, großflächig den Urwald abzuholzen. In Herzogs Camp sollen Arbeiter gestorben sein. Irgendwann eskaliert's völlig.
And they spread rumors we would slaughter them and take the grease out of their bodies and cook the grease.
Herzog und seine Leute würden die Indigenen abschlachten und sie kochen.
And that we would rape their women and that we would do any kind of harm to them.
Die Filmemacherin Maureen Gosling erinnert sich, dass sich auch peruanische Medien damals regelrecht auf Herzog stürzen, ohne irgendwas zu überprüfen.
And then just blowing it out of proportion. And of course with the Latino or Latin American writers, the fact that he was German, they associated with the Holocaust, which is like really extreme and totally unfair and kind of ridiculous even.
Dass peruanische Medien mit unfairen Nazi-Anklängen kommen, ist schon krass. Aber noch krasser finde ich, dass die Presse in Deutschland einfach fleißig mitmacht. Ein Artikel im Stern vom 29. November 1979 zum Beispiel mit dem Titel Die Herzog Horror Picture Show beginnt so.
Noch ehe die erste Klappe fiel, hat das neueste Projekt des Münchner Filmemachers Werner Herzog einen Skandal ausgelöst. Ihm wurde vorgeworfen, bei der Vorbereitung zu Fitzcarraldo in Peru Indios als Sklaven missbraucht zu haben.
Ein krasser Vorwurf, der im Text gar nicht weiter belegt wird. Es sind wilde Gerüchte, die der Stern zwar nicht selbst erfindet, aber aufgreift. Es sind Gerüchte, die absichtlich in die Welt gesetzt wurden. Aber von wem? Dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie sich das damals angefühlt haben muss für Herzog. Er hat diesen irren Traum mit dem Schiff auf dem Berg. Er hat große Pläne und sehr poetische Ideen. Und dann soll er auf einmal ein Ausbeuter sein? Ein Kolonialist? Ich glaube, ich hätte an diesem Punkt wahrscheinlich mein Zeug gepackt und wäre nach Hause gefahren. Aber Herzog tickt da anders. Er will seinen Traum auf keinen Fall aufgeben.
If I abandon this project, I would be a man without dreams. And I don't want to live like that.
Herzog versucht alles, um die Situation zu beruhigen. Er redet mit den Menschen vor Ort und spricht sogar selbst vor dem Rat der Aguaruna und Huambisa. Aber er erreicht nichts. Herzog hat das Gefühl, hier könnte es bald eskalieren. Er beschließt, den Großteil seiner Arbeiter abzuziehen. Und dann geht alles ganz schnell. Nur einen Tag, nachdem der Artikel im Stern mit der Sklavenarbeit erscheint, tauchen zwei Aktivisten in der Gegend auf. Angeblich, um die Aguaruna über die Deutschen aufzuklären.
Und die waren dann an jener Nacht, haben die Bilder vom Konzentrationslager gezeigt. Und die sind in der Früh sind die gekommen und haben das Camp angezündet.
Das war die erste Folge von Werner Herzog – Zu groß für Deutschland. Ein Podcast von Klaus Uhrig, Johannes Munzinger, Judith Götzsch und mir. Autor dieser Folge war ich, Max Rosenstetter. Regie: Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Regieassistenz: Till Tonino. Redaktion: Christian Lerch und Martin Zein. Besonderer Dank an Erna Erlacher, Ulrich Klenner, Lukas Pieper, Dennis Müller und André der Hörmeier.
Und an Leonie Bartsch.
Die Hörbuchausschnitte stammen aus Jeder für sich und Gott gegen alle, erschienen bei Tacheles. Werner Herzog, Zu groß für Deutschland, ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und BR 2026. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast-Tipp noch. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber umso lebhafter diskutieren. Der Genuss-Podcast Alles in Butter ist der hörbare Beweis dafür. Alles in Butter ist ein Wohlfühl-Podcast. Es dreht sich um Genuss, um Freude am Essen und Trinken und Spaß am Kochen und Backen. Den WDR5 Genuss-Podcast Alles in Butter findet ihr jeden Donnerstag neu in ARD Sounds.